Der ist vom Paulus geschrieben worden. Wir sehen hier vom Albrecht Dürer ein Bild mit vier Aposteln, heisst der Titel, ist nicht ganz richtig. Der dritte von links, der Markus, ist eigentlich ein Evangelist, zählt nicht unter die Apostel. Aber jetzt. Ganz rechts, der Paulus. Ich habe Bilder gesucht von Paulus. Man findet ihn in so vielen verschiedenen Variationen. Und ich habe gefunden, das vom Dürer ist vielleicht am meisten bekannt als Ausdruck von Paulus. Der Paulus schreibt an seinem jungen Mitarbeiter, und darum heisst das Pastoralbrief. Der Titus ist Gemeindeleiter auf Kreta. Heute steht zu seiner Erinnerung in Heraklion Agios Titos, die Chile da hier. Agios heisst so viel wie etwa heilig oder Sankt, der Sankt Titus. Und die steht zwar jetzt in Heraklion, schon seit etwa 1000 Jahren, aber also ist auch nicht die gleiche. Aber er war gar nicht in Heraklion gewesen. Er hat in Grosny gelebt, Gortis hat er gelebt. Man nimmt an, dass der Titus etwa 105 nach Christus, 95-jährig gestorben ist, auf Kreta. Wir wissen aus der Bibel, dass er einmal mit dem Paulus zusammen in Jerusalem war. Man sagt in der Überlieferung, er habe sogar Jesus gesehen sterben, das hat ihn sehr beeindruckt. Das weiss ich nicht. Er ist dann in Gortis beigesetzt worden, in einer Bischofskirche, die er selber errichtet hat. Das war die erste christliche Kirche auf Kreta. 961 hat man in der neuen Hauptstadt Iraklio die neue Kirche gebaut und hat die Gebeine von Titus dort hergeführt. Dann ist aber die Kirche etwa 2-3 Mal abgebrannt. Und von diesen Gebeinen ist nur noch der Schädel übrig. Und dann hat man im Jahr 1669, wo die Türken Kreta erobert haben, den Schädel nach Venedig gebracht, in Sicherheit. Und dann ist erst 1966 wieder zurückgekommen in die Agios Titos in Heraklion. Wenn ihr einmal den Schädel vom Titus wettet, go besuchen, müsstet ihr also nach Kreta gehen. Das ist wieder dort. Das wäre Gortis, die Ausgrabungen, wo die erste Kirche ist gestanden auf Kreta. Das ist einfach noch so ein Bild, ein paar Bilder am Anfang, damit wir ein bisschen ins Thema reinkommen vom Titusbrief und ein bisschen wissen, von wem wir überhaupt eigentlich reden da hier. Mein Hauptgedanke heute ist, glaubwürdig ist das Wort. Ungläubige Menschen würden sagen, ja, wenn die Bibel selber sagt, ist das schon ein Armutszeugnis, dass sie selber muss sagen, sie sind glaubwürdig. Aber für Menschen, die gläubig sind, ist das eine Stärkung und eine völlige Klarheit und Gewissheit. Das Wort, das wir haben, das ist ein starkes Fundament und das ist glaubwürdig. Und heute muss ich mal über meinen Schatten springen. Ich habe ja sehr gerne 3 Punkte, aber heute muss ich es mit 5 machen. Die stehen in diesen 8 Versen. Rechts sieht der Gang in welchem Vers. Wenn das Wort schon glaubwürdig ist, dann sagt der Paulus zum Titus, erinnere sie. Und wir wollen schauen, an was man soll erinnert werden als Gemeinde. Und warum an das erinnert werden? Denn auch wir, was ist denn mit uns los gewesen? Als aber, da kommt eines von den schönsten Aber von der Bibel überhaupt, damit wir, sind wir schön, wenn da mitsteht, dann weiss man nachher warum. Weil glaubwürdig ist das Wort. Wir haben ein Wort, das man ihm wirklich vertrauen kann. Ich möchte die 8 Verse mal lesen. Titus 3, 1 bis 8. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist ja unser Glück und der Ella ihres Glück, dass Gott freundlich ist und voller Menschenliebe. Das ist vielleicht eines der grössten Wunder, dass wir einen Gott haben, der uns Menschen trotz allem noch liebt. Punkt 1. Erinnern Sie. Wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Ich weiss nicht, wie leicht das euch fällt. In der Schweiz geht es noch, aber ich bin nicht immer so sehr einverstanden mit unserer Obrigkeit oder mit allen davon. Aber jetzt, wir sollen untertan sein. Die Obrigkeit sei von Gott eingesetzt. Wir sollen zu jedem guten Werk bereit sein. Niemand verlästern, nicht streitsüchtig sein, sondern gütig sein. Ich denke, für das brauchen wir viel Gnade, dass wir das überhaupt können. Und dann kommt noch so ein Satz, zu dem bin ich bleiben hängen, allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Allen Menschen. Alle Sanftmut. Nicht der einen Gruppe, wo es nicht so passt, ein bisschen weniger. Allen Menschen gegenüber alle Sanftmut, das ist ein Heissen. Ich habe jetzt hier in einem Heftchen, das aus dem Verlag von Wolfgang Bühne kommt, er ist ja ziemlich bekannt, Fest und Treu heisst das Heftchen, da ist eine Rezension drin von einem Büchlein, Nicht mehr schweigen. Darauf steht, das kann man wahrscheinlich kaum lesen, oder? Der lange Weg querer Christinnen und Christen zu einem authentischen Leben. Was ist der quer? Quer ist der salonfähige Ausdruck, eigentlich die richtige Bezeichnung für alle Menschen, die nicht heterosexuell veranlagt sind. Also wenn man als Mann nicht auf Frauen ausgerichtet ist oder als Frau nicht auf Männer, alle, die irgendwie homosexuell, bisexuell, transsexuell, genderfluid oder weiss eh was sind, die sind quer. Das Büchli hat man zuerst nicht drucken, sie haben kaum einen Verlag gefunden, aber der Verlag von Wolfgang Bühne hat gefunden, wir sind zwar nicht einverstanden mit dem Inhalt, aber wir drucken es, weil es zeigt etwas ganz Wichtiges, was wir wissen sollten. Die so sind, haben am Anfang oder lang grosse Nöte. Das Büchli schreibt von 25 jungen, gläubigen Menschen. Die kommen alle aus christlichem Hintergrund. Kommen aus evangelischen Freikirchen bei mir, Brüdergemeinden, CVJM, pietistische Kreise, also eigentlich konservative Gemeinden. Und dort drinnen haben sie zuerst wahnsinnig schwer gehabt, weil sie gesagt haben, wenn wir sagen, wie wir sind, was wir empfinden, dann ist fertig, dann können wir gehen. Die lehnen uns ab. Und dann haben sie einen Riesenkampf gehabt. Die meisten von denen haben lange gebetet, Gott möge sie doch befreien und innerlich umpolen. Teil haben professionelle Therapien besucht, Teil sind einfach sonst in Seelsorge gegangen. Und von diesen 25 ist keiner frei geworden. Es hat bei keinem etwas geholfen. Und alle 25 haben den gleichen Entscheid gefällt. Irgendwann. Also wenn Gott mich so gemacht hat, dann hat er mich auch so lieb und dann lebe ich jetzt halt so. Ja, Gott hat uns alle lieb und wir sind alle Sünder. Auch wenn wir nicht quer sind. Auch wenn wir hetero sind. Wir sind genau gleich Sünder und haben unsere Kämpfe irgendwo. Und Gott hat uns lieb, er hat auch dich lieb. Und wir müssen lernen, die Sünde zu trennen vom Sünder. Und als selber direkt Betroffene mit einem Sohn, der homosexuell empfängt, wie die meisten von euch ja schon wissen, weiss ich, dass der mir gesagt hat, Papa, das kannst du nicht machen. Wenn du mir sagst, Homosexualität ist eine Sünde, habe ich gesagt, nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Ausleben von Homosexualität ist Sünde. Er hat gesagt, ja, aber wenn du das sagst, dann lehnst du mich auch ab. Wenn Homosexualität ablehnst, ich bin so und das ist meine Identität. Ich bin als Mensch einfach so, ganz. Und wenn du das ablehnst, lehnst du mich ab. Ich habe gesagt, nein, lehne dich nicht ab, du kannst immer heimkommen. Die Tür ist immer offen. Das weiss er kommt auch. Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber er kämpft. Und wir auch. Allen Menschen gegenüber. Alle Sanftmut erweisen. Die 25 haben es probiert, mittlerweile leben sie ihre sexuelle Ausrichtung einfach aus und haben das Gefühl, Gott ist auch so einverstanden. Sie tun gewisse Stellen in der Bibel, wo das vorkommt, so umdeuten, dass es irgendwie passt. Man kann so auch Gott gefallen. Und wir in unserer Gemeinde und ich sagen, nein, das gefällt Gott nicht. Übrigens, so nebenbei habe ich meinem Sohn auch gesagt, weisst du, ich bin polygam veranlagt. Also wir machen auch andere Frauen Freude als nur meine. Aber ich muss dort aufpassen und Grenzen setzen. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt halt so veranlagt und jetzt habe ich halt dort eine Adresse und hier noch eine und dort noch jemand und voilà, oder? Geht doch nicht. Die Bibel gibt uns Richtlinien. Und sie gibt Richtlinien, damit wir uns selber möglichst wenig verletzen. Und unsere Nächsten auch. Aber wir sollen sie lieb haben. Allen Menschen gegenüber. Alle Sanftmut erweisen. Im Büchli hören fast alle Geschichten praktisch euphorisch auf. Die schreiben, es fühlt sich endlich richtig an. Oder ich habe Frieden gefunden und bin mit meinem Schöpfer im Reinen. Oder ich bin in allen Bereichen meines Lebens endlich angekommen. Ich hoffe, ihr versteht mich, ich richte das nicht, ich verstehe es, dass wenn man seiner Neigung nachgibt, dass man plötzlich Ruhe hat. Aber irgendwo steht die Aussage von der Bibel und eigentlich muss ich mich dem unterordnen. Die Frage ist für mich nur, wie gehen wir mit den Menschen um, die so sind. Wir sollen sie lieb haben. Wir sollen ihnen gegenüber Sanftmut erweisen. Wir dürfen ihnen sagen, was wir glauben. Ich hoffe, man darf das noch relativ lang. Es wird dann gesagt, man dürfe sie diskriminieren und für das könnte man uns ins Gefängnis gehen. Ist möglich, dass das kommt. Ich will gleich sagen, was ich denke, aber ich will es mit Liebe sagen. Warum sollen wir das? Denn auch wir. Und da ist der Paulus knallhart. Und ich glaube, er ist so hart, weil er an einen Mitpastor schreibt. Wenn man das da liest, wow. Wir waren einst unverständig und ungehorsam. Kurze Frage. Machst du dich an deine Kindheit erinnern und an ein Beispiel, das mal den Eltern nicht gefolgt hast? Ich denke, ja, da gibt es auch eine Menge, das können wir schon, oder? Wir gingen in die Irre. Wir sind alle neben den Schuhen gestanden. Ohne den Glauben. Manchmal machen wir es jetzt noch. Stellen wir noch mit dem Glauben ein bisschen neben den Schuhen. Wir dienten Lüsten und Vergnügungen, ob wir quer oder hetero sind. Wir haben dient, solchen Versuchungen kämpfen wir oft noch. Lebten in Bosheit und Neid. Verhasst und einander hassend. Das ist auch so stark, he? Ich muss sagen, der Paulus weiss schon, wovon er redet, wenn er von Hassen redet. Der hat Christen gehasst bis aufs Blut. Sie haben noch nicht Christen geheisst, dann haben sie erst später in Antiochia. Aber die, die an den Christus haben glaubt, die hat er verfolgt. Er war bei der Steinigung von Stephanus dabei. Er hat seine Einwilligung dazu. Er hat Kleider von denen gehütet, die ihn gesteinigt haben. Und ich nehme an, er hat eine tiefe Befriedigung empfunden, wo der Stephanus zu Boden gegangen ist. Die Christen muss man ausrotten. Er hat die gehasset, er weiss, wovon er redet. Darum sagt er auch irgendwo, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ich, Paulus, ja gemeint verfolgt, bin der grösste Sünder. Und jetzt hat er Gnade widerfahren. Ich habe mal Streiche gespielt. Ich kann mich besinnen, dass ich als Bub immer in der Ferien war, bei einem Bauer im Welschland. Der hatte einen ungefähr gleich alten Sohn und gleichaltrige Tochter. Und dann war ich dort in der Ferien und noch ein deutsch-schweizer Mädchen bei der Tochter. Und dann haben wir zwei Gielen gefunden, so, die zwei Mädchen, denen spielen wir jetzt mal einen Streich. Oder die haben im Zimmer vis-à-vis vom Gang geschlafen, einen breiten Gang. Und dann haben wir in den Kirschenbäumen müssen, weil die Kirsche langsam reif sind, einen Schweizer Kracher reingehängt. So mit langen Zündschnur. Und alle Bot hat es dort ein bisschen gepollt, um die Vögel zu verscheuchen. Wir haben gedacht, so, jetzt nehmen wir so einen Kirschenkracher. Und zu oben, wo die Mädchen schon im Bett waren, und wir dachten, hey, vielleicht füßeln sie schon, haben wir ins Herren geschlichen, den Schweizer Kracher ins Schlüsselloch gesteckt. Das hast du früher bei diesen Schlüssellöchern noch können. Das waren eben noch Schlüssellöcher gewesen, oder? Dann haben wir das angezündet und dann sind wir uns hinter dem Schrank verstecken und gewartet. Und dann hat es gepollt. Das ist akustisch ganz ein anderes Erlebnis, ob das auf einer Weide in einem Kirschenbaum passiert. Oder in einem Gang innen. Wir sind selber verschrocken, die Türen sind sperrangelweit aufgesprungen, das Schloss in Gang rausgeflogen. Und die nicht so gebige Aktion, die auch noch war, der Bauer ist zu kumpen. Wir mussten am anderen Tag ins Dorf spazieren, mit dem eigenen Sackgeld ein neues Schloss kaufen. Wir haben dann die Türen geflickt und das Schloss wieder aufgeschraubt. Die waren ja früher einfach so aufgesetzt gewesen. Hat uns ein bisschen wehgetan am Sackgeld, aber es war vollkommen richtig gewesen, oder? Was man selber kaputt macht, soll man auch selber wieder in die Ordnung tun. Es war völlig gut gewesen, wie der reagiert hat. Ich habe das mal meinen Grosskindern erzählt. Tim und Nick waren noch kleiner gewesen. Wir waren auf einem Spaziergang gewesen, und dann sind sie ein bisschen rumgesprungen. Plötzlich waren sie beide zusammen da gewesen. Jeder hat mir einen Hang gegeben und hat gesagt, Grosspapi, erzählst du noch ein bisschen, was du für Seich hast gemacht? Einfach so als Tipp an Thomas, gell, überleg auch, was du der Ella erzählst. Ja, wir gingen in die Irre. Wir haben vielleicht nicht allzu grossen Blödsinn gemacht, aber ja, wir haben gemacht. Wir haben Lusten und Vergnügungen gedient, manchmal sogar in Bosheit und in Neid gelebt. Den anderen nicht mögen gönnen, was sie haben, wenn es ein bisschen besser ist als unseres. Und vielleicht sogar gehasset. Und jetzt kommt eins von den schönsten Aber. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Der hat mehr lieb. Trotz allem, was ich schon in die Irre begangen oder letzt hat gemacht, er hat uns Menschen lieb. Und es ist eben aufgrund von seiner Barmherzigkeit und nicht aufgrund von unserem Werk. Das ist auch das Glück von der Ella. Müsst nicht Angst haben, wenn die mal schlimmen Streich macht. Gott hat sie gleich lieb. Und eins kann ich garantieren, auch ihr werdet sie trotzdem gerne haben. Das ist ja so. Aber ja, es ist aufgrund von der Barmherzigkeit von Gott. Aufgrund von dem hat er uns errettet durch das Bad von der Wiedergeburt und durch die Erneuerung vom Heiligen Geist. Und seine Menschenliebe durch mich, das ist so richtig das Gegenteil von Religion und Evangelium. In einer Religion musst du selber zappeln und dich anstrengen und Opfer bringen und gut tun und machen und tun, dass vielleicht einmal gut angeschrieben bist bei dem Gott, den du verehrst. Und beim Evangelium hat der Gott uns so lieb, dass er selber zu uns kommt, uns rettet durch das Bad der Wiedergeburt. Unsere Sünden sind abgewaschen dank dem Blut von Jesus, das am Kreuz geflossen ist. Und er gibt uns seinen Geist. Gibt doch so einen schönen Vers, oder? Wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Und er gibt uns den Geist reichlich. Also das Gebet, Herr, gib mir mehr Geist, ist völlig falsch. Das musst du nie beten. Du hast reichlich Geist. Du musst mehr beten, Herr, schenk, dass ich dem Geist genug Raum gebe in meinem Leben. Und schenk, dass mein Ich endlich ein bisschen kleiner wird. Und dass ich das ein bisschen hinten abstellen kann. Und dir den Platz geben, der dir gebührt. Warum hat er uns gerettet? Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das ist fantastisch. Jetzt ist die Ella so klein und weiss noch nichts von diesem Zeug, oder? Und irgendeinmal, wenn sie ihr Leben dem Jesus anvertraut und sie Vergebung annimmt, wird sie durch die Gnade Gottes, nicht durch das, was sie gut gemacht hat, sondern seine Gnade, gerechtfertigt und darf Erbe werden vom ewigen Leben. Und wir müssen überhaupt nicht eifersüchtig werden auf sie oder denken, oh blöd, noch einer mehr, jetzt müssen wir das Erbe noch mehr teilen. Nein, es bleibt gern gleich gross. Jeder kommt das ganze ewige Leben über. Das ist fantastisch. Und wenn da steht, der Hoffnung gemäss, wir haben eben nicht so eine vage Hoffnung, was heisst, eventuell, möglicherweise, vielleicht, sondern es heisst, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben eine ganz feste Überzeugung und die feste Überzeugung bleibt fest, weil das Wort glaubwürdig ist. Und darum sagt der Paulus am Titus oder schreibt ihm das, wenn es schon glaubwürdig ist, dann tu es mit allem Nachdruck bekräftigen. Und das ist noch interessant. Und ich muss sagen, es stimmt. Ich brauche es. Und ich denke, ihr braucht es auch ab und zu. Dass man die christlichen, die biblischen Wahrheiten wieder mit allem Nachdruck bekräftigt. Weil wir leben in einer so verdrehten Welt, dass wir plötzlich mit unseren Ansichten auch ein bisschen neben den Schuhen sind. Und dann müssen wir es wieder ins Enkel stellen nach der Bibel. Wir brauchen diesen Nachdruck ab und zu ein bisschen. Tu es bekräftigen, damit die, die an Gott gläubig sind. Warum? Was? Die sollen gute Werke tun. Die guten Werke tun uns nicht retten. Aber die guten Werke, die sind etwas ganz Fantastisches. Die sind gut und nützlich für die Menschen. Versteht das jemand nicht? Ich finde, das ist etwa der einfachste Bibelvers, den es gibt, oder? Tu gute Werke, weil das ist gut und nützlich für die Menschen. Hat jemand das Gefühl, wenn er gute Werke tut, dann sei es schädlich für die Menschen, soll er bitte die Hand aufhaben. Nein, es ist gut, ist doch klar, oder? Und mir hat das plötzlich Klick gemacht, irgendwie. Weil ich mir gesagt habe, das ist jetzt eigentlich noch ganz gut. Wir sagen doch oft, wir sollten ein gutes Zeugnis sein. Oder wir sollten ein Zeugnis geben. Und dann meinen die auch, Zeugnis geben heisst, ich muss reden. Ich muss von Jesus erzählen. Ich muss von meinem Glauben erzählen. Und dann hat er sofort eine Handvoll Leute, da innen vielleicht drei Handvoll Leute, die dann sagen, das kann ich einfach nicht. Ich kann nicht so gut reden und ich kann nicht auf jemanden zugehen vom Glauben an vorreden. Und weisst du was? Das musst du gar nicht. Was sollst du machen? Gute Werke tun. Das ist alles. Das ist ganz lustig. Wir haben Nachbarn in unserem Haus, wo wir für sie beten, wo wir gerne alle gut miteinander eben reden über den Glauben. Und dann hat meine Frau plötzlich gewusst, du, die feiern morgen das 50-Jährige, der 50. Hochzeitstag. Ich backe denen Zöpfen, ich probiere mal das Herz zu machen. Und sie hat eine Not gehabt und gesagt, wie sieht all das aus? Und hat sie den Backofen geschoppt und als sie es rausgenommen hat, hat es ausgesehen wie ein Herz. Dann sind wir mit dem zu den Nachbarn runter. Und hey, das war etwa 7 Uhr am Abend. Und haben gedacht, ja, hört die Leute und das übergeben und alles Gute wünschen. Und dann hat die Frau aufgetan und gesagt, ja, nein, ja, was hast du? Ja, das ist der schön. Können wir rein und einen Tee nehmen? Dann habe ich gesagt, also gut, dann sind wir rein und einen Tee nehmen. Das heisst, wir haben ihn wollen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der Mann ist noch nicht da. Der ist noch im Atelier unten. Das ist so ein Pilzfan und hat dort Mikroskop und Zeug. Ja, ich gehe ihn doch schnell holen. Dann habe ich gesagt, weisst du was, soll ich ihn holen? Jetzt gesagt, ja, genau, dann mache ich Tee. Gang ihn holen. Dann bin ich runter ins Atelier. Gesagt, Max, kommst du rauf, kann einen Tee trinken. Wir wollten ihn gratulieren zum 50. Hochzeitstag. Dann hat er angefangen zu schmunzeln. Er hat gesagt, ja, ist der super. Ja, 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 bin sowieso etwa fertig. Dann durfte ich noch schnell durch das Mikroskop schauen, so auf Pilzstrukturen. Und dann sind wir rauf. Dann haben wir den Tee getrunken. Und es gut gehabt zusammen und einfach geplaudert. Und als der Tee fertig war, hat er gesagt, jetzt nimmt er aber schon noch ein Glas Wein. Und eigentlich haben wir rauf wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Dann haben wir zusammen noch ein Fläschchen Wein getöpft. Und unter anderem auch ein über den Glauben geredet. Zwischen und nachher wieder nicht und dann wieder nicht. Und er hat mir gesagt, weisst, wenn ich unter einem Mikroskop die Pilze anschaue, dann sehe ich die Zellkerne. Und ich weiss genau, der Zellkern, der muss jetzt da rauf und da tut er sich teilen. Wenn er da unten bleibt, stirbt er ab. Die Wissenschaft weiss, dass er rauf geht. Aber warum? Was der weiss, dass er rauf muss, das weiss kein Mensch. Ich sagte, nein, das weiss nur Gott. Das hat Gott dem so eingerichtet, dass er rauf geht. Dann staunet er auf, ja. Aber eben. Man kann mit, warum haben wir können? Wegen einem guten Werk. Wir wollten gar nicht reden, wir wollten nur einen Zöpfen bringen. Also die das Gefühl haben, ich kann nicht reden. Macht einfach gute Werke. Seid zu jedem guten Werk bereit. Tut eifrig gute Werke. Es kommt fünfmal vor in drei Kapiteln. Dann gibt es noch einige, die sind zu jedem guten Werk untüchtig. Das sind die. Es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen. Also die, die sowieso nur verführen wollen und ein leeres Geschwätz machen, die sind so gut im Werk untüchtig. Aber Gott hat sich ein Volk zum Eigentum gereinigt, das soll eifrig sein, gute Werke zu tun. Und es soll eifrig gute Werke tun, damit man nicht unfruchtbar ist. Wenn für Gott willst Frucht tragen, du musst nicht gut können reden. Du musst nur etwas Liebes machen. Das musst du machen. Das hat mir selber wahnsinnig Druck weggenommen. Weil ich gesagt habe, ich kann besser predigen, als mit einem Ungläubigen über den Glauben reden. Das ist ja schon komisch. Wieso habe ich das? Aber gut, einfach gute Werke tun. Dann kommst du irgendwann schon drauf. Du hast vielleicht einen schwierigen Chef. Tu dem mal gut. Und vielleicht hast du einen eckligen Nachbar. Dann tue ihm ein bisschen gut. Probier einfach mal. Wir sollen das machen. Claire Leschow habe ich da drauf. Das ABS Mobil liegt alles auf. Ich würde es empfehlen mitzunehmen. Es ist ein Doppelblättchen und drin hat es eine Einlage. Und von dieser Einlage da, ganz kurz noch von der Claire Leschow, das ist die Frau, die wir etwa die Anliegen lesen vom Flohmarkt in Genf. Die geht dort die Bibel verkaufen auf diesem Flohmarkt. Und 2005 ist einer an Stand gekommen und hat kaum Französisch können, aber hat die Bibel wollen. Sie hat eine Meinung in seiner Sprache, aber sie hat ihm nichts können erklären, weil er hat zu wenig Französisch können. Und dann hat sie gebetet und hat gesagt, Herr, was kann ich machen für die Leute, die nicht Französisch können? Dann hat sie die Überzeugung bekommen, ich muss denen Französisch lernen. Dann hat sie angefangen, so Gruppen zu machen und hat jetzt Gruppen, die sie ihnen Französisch lehrt, schon seit über 10 Jahren. Und einmal an diesem Volleyballturnier, das einmal im Jahr gibt, von der Aktion Biblik Schweiz, kommt sie mit einer Gruppe von Flüchtlingen. Das Volleyballturnier ist gedacht, dass man in der Gemeinde sagt, wer kann Volleyball spielen, können wir machen ein Team, wir trainieren ein bisschen, dann gehen wir gegen Yverdon spielen und gegen La Chaux-de-Fonds und vielleicht noch gegen Zürich, die schlagen wir sowieso. Und ja, okay. Und die kommt mit einer Gruppe, nur dunkelhäutige Leute, keine bekehrt. Pausen sie alle raus und eins räucheln. Aber sie hatten die grösste Freude gehabt, dabei zu sein, zuzuschauen, wie Christen miteinander spielen und wie die Verlierer mit den Siegern umgehen und umgekehrt. Und wie die begrüßt sie wurden, das hat sie völlig überwirrt. Alle sind ihnen Grüezi sagen, Freude gehabt, dass sie da sind, mit ihnen gespielt. Traumhaft. Machen gute Werke. Das ist das Gescheiteste. Glaubwürdig ist das Wort. Erinnere sie daran, dass sie sollen der Obrigkeit untertan sein und allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Weil auch wir sind mal in die Irre gegangen und haben Lüsten und Vergnügungen gedient. Wo aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes gekommen ist und uns errettet hat, damit wir gerettet sein dürfen, damit wir gute Werke tun und ewig Erbe vom ewigen Leben sind, das dürfen wir weiter erzählen, weil das glaubwürdig. Und eigentlich haben wir Gläubige ein unheimliches Vorrecht. Wir haben ein Wort, das glaubwürdig ist. Wir haben eine Hoffnung, die eine feste Zuversicht ist, eine sichere Gewissheit. Wir haben einen Gott, der voll Freundlichkeit und Menschenliebe ist, voller Gnade und Barmherzigkeit und uns darum rettet und das ewige Leben schenkt. Und darum wollen wir gute Werke tun, denn das ist gut und nützlich für die Menschen. Tut auch euch Renella viel gute Werke, dann kommt es gut. Und wir wollen uns das wirklich wieder ganz neu zu Herzen nehmen. Ja, all die Vorrechte, die wir dürfen haben mit dem Gott, der von sich aus so viel Menschenliebe hat, dass er uns will retten und uns auch hilft durch seinen Geist, das ist wunderbar. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Verheißungen, dein Wort. Ich danke dir, dass du ein gütiger, freundlicher Gott bist, der Menschen liebt. Danke für deine Barmherzigkeit mir und uns allen gegenüber. Danke, dass es deine Gnade ist, die rettet, nicht unser Werk. Danke, dass du uns hilfst auf dem Weg mit dir und dass du uns zeigst. Schenke uns offene Augen und Ohren, dass wir sehen, wo wir etwas Gutes tun können. Mögest du uns helfen dabei. Danke von ganzem Herzen für das gewaltige Vorrecht, dir als unser Schöpfer und Gott und Vater dürfen zu haben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.